Und dann sind wir kurzerhand da auch ein paar Tage später dann zu denen gekommen und haben uns echt total nett unterhalten, das Haus besichtigt. Und als wir dann aus dem Haus raus sind, haben wir uns beide angeschaut und gelacht und gesagt, nee, das kann echt nicht wahr sein, das ist einfach unser Haus. Wir haben einfach uns wirklich Hals über Kopf verliebt.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Heute geht es nach Mittelitalien in die Abruzzen. Du hörst die Geschichte eines Paares, das sich dort ein 450 Jahre altes günstiges Haus gekauft hat. Ursprünglich hatten sie mal feste Jobs in München, die haben sie dann aufgegeben und sind dann eben mitten in ein kleines Bergdorf gezogen und haben dort ein neues Leben aufgebaut. Gerade wenn es dich interessiert, was man auf dem Land in Italien eigentlich machen kann, wie das mit so alten Häusern ist, die man dann renoviert und ob man als deutsches Paar in den Abruzzen eigentlich nur unter Einheimischen ist oder ob es da auch noch ein paar andere Zuwanderer gibt, dann hör unbedingt weiter, denn darum geht es in der heutigen Folge. Ich bin Nicolas Kreuter und ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, das ist jetzt eine aktuelle Nachricht, seit ein paar Wochen gibt es gerade auf Social Media und in der Presse immer mehr Berichte darüber, dass Männer zwischen 17 und 45 Jahren nur noch mit Genehmigung der Bundeswehr länger als 3 Monate ins Ausland gehen dürfen. Das Ganze ist zurückzuführen auf eine Änderung im Wehrpflichtgesetz Anfang diesen Jahres. Da wurde ein Paragraph eingeführt, der eigentlich bisher nur im Krisenfall galt, der gilt jetzt aber immer. Aber wie so oft, es wird nie so heiß gegessen, wie es auch gekocht wird. Ich habe deshalb einen Blogbeitrag zu diesem Thema bei mir im Auswandererblog geschrieben, mit Hintergrundinfos eben zu der Umsetzung diesen Paragraphen und so weiter und einer sauberen Einordnung plus mit meinen Tipps, was ich angehenden Auswanderern raten würde. Schau doch also mal rein bei mir im Auswandererblog. Da findest du immer zu aktuellen Themen Artikel, die nicht Angst machen, die nicht Panik schüren oder dich zum Auswandern drängen wollen, sondern die in erster Linie sachlich informieren und ich gebe dir dazu dann immer auch meine persönliche Meinung. Link zum Auswandererblog gibt's in den Shownotes oder geh direkt auf meine Webseite derauswandererpodcast.com.
Mein Podcast.
Es geht zurück in eines meiner Lieblingsländer, nach Italien. Ich liebe einfach die italienische Küche und die Lebensart. Warum die einem aber auch manchmal zu viel werden kann, das hörst du gleich im Gespräch. Es geht heute in die Abruzzen. Die werden oft als grüne Lunge Europas bezeichnet. Das liegt daran, weil es da sehr viele Nationalparks gibt. Man lebt dort zwischen hohen Bergen, wo es diesen Winter sogar richtig geschneit hat, und der Adriaküste. Die Region ist auch dafür bekannt, dass man dort noch etwas günstiger leben kann. Unter anderem gibt es auch in den Abruzzen einige Gemeinden, wo die sogenannten 1-Euro-Häuser verkauft werden. Und gerade das Thema Hauskauf spielt in der heutigen Folge eine besondere Rolle. Mein Podcast ist Zita Awak. Sie ist mit ihrem Mann 2024 von München in das Dorf Vitorito in der Provinz L'Aquila ausgewandert. Die Region ist übrigens bekannt für den leckeren Montepulciano d'Abruzzo. Ja, der ist wirklich sensationell. In Deutschland hatten die beiden eine Festanstellung. In Italien arbeiten sie inzwischen selbstständig und sie haben ein altes Haus renoviert, in dem sie heute eine betreiben. Ich verrate noch nicht mehr. Spannende Geschichte. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Zita.
Hallo Nicolas. Vielen Dank für die Einladung.
Zita, wenn du bei dir in dem Bergdorf aus dem Fenster schaust, was siehst du da gerade?
Tatsächlich ganz überraschend Schneeflocken. Wir hätten es auch nicht erwartet, aber Mitte März doch nochmal so kalt geworden. Es hat angeblich die letzten 10 Jahre nicht geschneit, aber jetzt hat es nochmal richtig runtergekühlt.
Was heißt kalt geworden?
Hat tatsächlich 6 Grad. Also ich glaube, das haben wir selber noch gar nicht hier erlebt. Aber ja.
Also das heißt, der Ofen im Haus ist an, die Heizungen sind aufgedreht oder wie wärmt ihr euch?
Genau, ja, wir haben eine Gastherme und auch einen Kamin. Den haben wir jetzt aktuell noch nicht aktiviert. Den müsste man nochmal aktivieren. Aber das wird dann schon auch nochmal gemütlich, wenn man dann Feuer machen kann in der Küche bei uns.
Ja, ich kenne das auch in Irland. Man stellt sich so auf den Frühling ein und dann wird es doch nochmal kalt. Das ist unangenehm. Aber wir sprechen auch noch gleich dann über euer Haus, weil das nämlich auch ganz spannend. Ihr lebt in einem Bergdorf in Vitorito und zwar in den Abruzzen in der Mitte Italiens. Ich ich habe bei dir im Vorfeld dieser Aufnahme noch bei Instagram eine Story gesehen, dass du gerade in Deutschland auf Urlaub warst, also Heimaturlaub mit deinem Kind. Beschreib mal, weil das fand ich ganz interessant, beschreib mal, wie kommst du von Deutschland wieder nach Hause in dein Bergdorf? Wie lange dauert das und was musst du da machen?
Normalerweise gibt es eine echt tolle Flugverbindung von Memmingen, ist ja in der Nähe von München, wo ich auch herkomme, nach Pescara, was direkt bei uns um die Ecke, also 45 Minuten Autofahrt ist. Die Verbindung ist aber nur von Ende März bis Ende Oktober aktiv. Und deswegen sind wir auf Rom ausgewichen. Auch da ist echt eine tolle Verbindung von Memmingen nach Rom. Der Flug ist 1,5 Stunden. Und von Rom aus gibt es einen Direktbus vom Terminal zu uns, also in Pratola, das ist ein Nachbarort, von wo aus uns dann Carlos, mein Partner, abgeholt hat. Da sind es dann nochmal 10 Minuten Autofahrt. Also in Summe muss man ehrlich sagen, dafür, dass es eigentlich so weit weg ist und mit dem Auto auch gute 12 Stunden dauert, ist man echt schnell da mit der Ryanair-Verbindung. Und es gibt natürlich aber auch mittlerweile echt tolle andere Verbindungen, wie zum Beispiel Nachtzüge. Ich bin auch schon mal ein paar Mal mit dem Fernbus gefahren, aber das war dann vor dem Kind.
Okay, aber so Door zu Door, wie viele Stunden waren das dann?
Das waren 8, dadurch, dass wir natürlich auch nochmal 1,5 Stunden auf den Bus warten mussten, dass der dann auch nochmal startet, und der Bus dauert dann ungefähr 2,5 Stunden, bis er dann bei uns ist. Genau.
Aber das geht. Also, weil ich frage jetzt das auch gerade hier zum Einstieg, weil manchmal hat man ja auch das Gefühl, ne, man wohnt dann so abgelegen und fährt dann einmal nach Hause und ist da gefühlt 2 Tage unterwegs, aber so schlimm ist es nicht.
Nee, und vor allem eben durch diese direkte Verbindung vom Bus direkt am Terminal zu uns. Und wie gesagt, in den Sommermonaten kommt man auch sogar noch direkter zu uns. Dann ist man innerhalb von 4 Stunden von Haustür zu Haustür da. Also das ist dann echt super.
Sehr cool. Also du und die Abruzzen, die sind, glaube ich, schon lange ein Teil deines Lebens. Denn bevor du und dein Mann da in ausgewandert seid, hast du mit deinen Eltern da jahrelang Urlaub gemacht. Erzähl mal, wo seid ihr da immer hin und warum seid ihr dahin?
Ja, das kam tatsächlich daher. Mein Vater ist Wanderbuchautor und hat vor 20 Jahren einen Auftrag bekommen über seinen Verlag, in dem er damals gearbeitet hat, einen Wanderführer über die Abruzzen zu verfassen. Und für die Recherchearbeit ist er dann auch damals erstmalig in die Abruzzen gereist und war auch einfach hin und weg, weil die Region einfach noch so unerschlossen touristisch gesehen ist und auch einfach noch sehr, sehr authentisch italienisch. Und im Gespräch mit einem Immobilienmakler im Café ist er dann einfach mal mit ihm zusammen zu einer Besichtigung gegangen, einfach aus Spaß. Und hat sich dann einfach so verliebt, auch in ein Haus eben dort in Prato La Peligna, und hat dann gemeinsam mit seiner Schwester relativ kurzfristig dann entschieden, einfach so ein Ferienhaus dort zu kaufen. Das war damals eben auch schon relativ günstig im Vergleich zu einer Ferienimmobilie in einem anderen Land. Und genau, deshalb fahren wir dann tatsächlich seither jedes Jahr mindestens einmal, teilweise sogar 3-4 Mal dort, weil es auch uns Kindern, ich habe noch 2 Schwestern, immer sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben viele Kontakte geknüpft, Freundschaften geschlossen, und so kam das, dass wir uns eigentlich schon relativ bald dort auch sehr zu Hause gefühlt haben, und ich nenne es schon lange mein zweites Zuhause. Von dem her ist es ja schon tief verankert in mir.
Ja, weil eigentlich, also ich weiß immer noch so, als Kind findet man doch eigentlich uncool, was die Eltern toll finden. Aber bei den Abruzzen war das was anderes. Also du hast dann nicht irgendwann gedacht, boah, wir fahren ja seit 20 Jahren dahin, ich kann's nicht mehr sehen.
Nee, aber ich glaube, das lag tatsächlich auch daran, dass, obwohl der Ort auch sehr, sehr klein ist, also das ist der Nachbarort von unserem Ort und da wohnen schon mehr Menschen als jetzt bei uns, um die 7000, aber trotzdem im Vergleich zu einem zum Beispiel 7000 Einwohnerort in Deutschland ist dort wahnsinnig viel los, vor allem in den Sommermonaten. Es war eigentlich gefühlt jeden Abend ein Konzert, irgendwelche Veranstaltungen, wo man einfach auch andere junge Leute gut kennenlernen konnte, und so hatten wir dort eben auch echt viele Kontakte und einfach immer sehr, sehr lebendige Sommer dort, was halt in Deutschland weniger war, weil da die Freunde vielleicht einfach im Urlaub waren mit den Eltern und im Sommer eher weniger los war. Ich glaube, dass es vor allem auch daran lag.
Deine Eltern, dein Vater sind aber nie dahin ausgewandert, ja?
Nein, genau. Es war immer einfach ein Ferienhaus. Mein Vater hatte sich das auch immer wieder mal überlegt, aber bisher ist es noch nicht eingetreten. Mal schauen.
Okay. Aber was für ein cooler Beruf noch kurz. Macht er das heute noch?
Ja, tatsächlich. Ja, jetzt hat er mittlerweile auch seinen eigenen Verlag und ist nach wie vor Wanderbuchautor.
Sehr gut. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Also hört sich nach einem Traumberuf an. Kommen wir mal zu eurer Auswanderung. Du hast es ja vorhin gesagt, du kommst ursprünglich so aus der Münchner Region, hast in der Personalabteilung bei einem Reiseunternehmen gearbeitet, hast dort auch deinen Mann kennengelernt. Ihr wart beide fest angestellt. Und dann kam das Jahr 2022. Da habt ihr eure Jobs gekündigt und seid auf Weltreise gegangen. Wie kam es dazu?
Ja, also wir sind generell beide schon immer sehr reiselustige Menschen gewesen. Klar, wir haben natürlich auch beide in der Tourismusbranche gearbeitet. Und während der Corona-Pandemie haben wir uns dann schon immer wieder überlegt, Mensch, irgendwie mal so länger weg sein. Es war natürlich in der Zeit auch alles eher einengend. Man war viel zu Hause. Da hat sich einfach dieser Wunsch nochmal, obwohl wir auch schon mitten im Berufsleben waren, nochmal einfach loszuziehen für längere Zeit, einfach immer mehr gebildet. Und als es dann eben endlich wieder so war, dass man auch wirklich frei unterwegs sein konnte, haben wir uns immer mehr mit anderen Selbstständigen ausgetauscht, die ortsunabhängig gearbeitet haben. Und dadurch kam dann einfach die Idee, komm, wir versuchen es einfach und machen uns auch selbstständig mit dem, was wir eben auch in unserer Berufstätigkeit schon gelernt haben. Und sind einfach, ehrlich gesagt, mit einem einfach ins kalte Wasser sozusagen gesprungen und hatten immer auch den Gedanken, wir sind so gut ausgebildet, wenn das jetzt nicht klappt, dann können wir bestimmt immer wieder auch zurückkommen. Und deswegen war das so einfach ein Sprung ins Ungewisse und haben dann eben gekündigt und uns selbstständig gemacht und sind dann auch echt wenige Monate später schon losgezogen, haben deswegen während dieser Reise auch noch die Selbstständigkeit weiterhin aufgebaut. Wir hatten ein bisschen Ersparnis und haben uns da die ersten Monate dann über Wasser gehalten. Die ersten Monate haben wir tatsächlich auch in den Abruzzen verbracht, im Ferienhaus meines Vaters. Und in der Zeit hat sich dann auch mein Partner in die Region verliebt.
Ja, wo seid ihr sonst noch überall dann rumgereist?
Wir sind danach erstmal noch 3 Monate in die Dominikanische Republik. Das ist nämlich die Heimat meines Mannes. Und genau dort haben wir dann auch erstmal das ganze Land erkundet und sind dann von dort aus nach Kolumbien gereist und waren dann auch nochmal in Mexiko. Und im Sommer waren wir dann übergangsweise wieder in Europa, in Portugal, Spanien, wieder in Italien, in den Abruzzen. Und dann ging es nochmal nach Asien, also Vietnam und Sri Lanka. Und dann waren wir eben Anfang 2024 wieder zurück.
Und wie hat das funktioniert mit dem Arbeiten? Also, weil ich frage jetzt auch nochmal, weil viele interessiert das natürlich, ne? Man gibt eine Festanstellung auf und dann sieht man die alle bei Instagram, dann verdienen die auf wundersame Weise online Geld und reisen um die Welt und alles ist super, nur noch am Strand. Wie hat das wirklich funktioniert? Also, was habt ihr gemacht und hat euch das wirklich am Ende euer Leben finanzieren können?
Ja, also am Anfang war es schon recht holprig. Wir mussten schon schauen, dass wir wirklich viel auch Zeit investieren. Das heißt, es war am Anfang nicht einfach nur reisen und von A nach B hüpfen, sondern wir haben uns immer eine Unterkunft für 1 bis 3 Monate genommen, damit wir auch wirklich fokussierte Arbeitszeit haben und haben uns eben selbstständig gemacht im Bereich Online-Marketing und Vertrieb, vor allem mein Partner, weil der in dem Bereich vorher auch im Tourismus tätig war und ich anfangs vor allem im Bereich Personalmanagement. Das hat sich bis heute ein bisschen weiterentwickelt. Ich biete das zwar nach wie vor an, biete aber auch Business Support allgemein für Solo-Selbstständige an und auch im Bereich Online-Marketing beziehungsweise auch Social Media. Und genau, wir haben schon wie einen normalen Berufsalltag im Endeffekt geführt und von Montag bis Freitag wirklich 8 Stunden, teilweise auch länger gearbeitet und die Wochenenden dann genutzt, um ja Erkundungen vor Ort zu machen, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und so weiter. Also es war schon auch sehr arbeitsintensiv diese Zeit.
Also nicht nur Laptop am Strand, mal morgens eine halbe Stunde E-Mails checken, paar Drinks und dann geht man auf irgendeine Tour.
Nee, genau.
Das war's nicht.
Das war's tatsächlich nicht. Nee, das ist vielleicht, wenn man sich davor schon intensiver eingelebt hat in die Selbstständigkeit und man schon gesettelt ist, aber wir waren da ja noch echt am Anfang und mussten uns auch erstmal finden.
Also wer das auch mitverfolgen will, du hast ja einen Instagram-Account, da hast du ja, glaube ich, auch diese Reise ja so ein bisschen begleitet, ne? Da muss man einfach ein bisschen nach unten scrollen, richtig?
Genau, wir haben echt alles protokolliert, sei es über Posts oder Story-Highlights, da ist auch ein schönes visuelles Tagebuch für uns, weil wir da einfach immer wieder auch gerne reinschauen.
Cool, also da gerne mal reingucken. Link, wie gesagt, in den Shownotes, in der folgenden Beschreibung. Du hast es vorhin in dem Nebensatz gesagt, ihr habt dann auch einen Zwischenstopp in den Abruzzen gemacht. Da kam es dann zu einer folgenschweren Begegnung. Mhm. Was ist da passiert bei einem Café in dem kleinen Bergdorf?
Wir waren zusammen mit meinem Vater, der war damals auch zu Besuch, auf dem Markt, der ist jeden Freitag, und sind auf ein älteres Pärchen gestoßen aus Neuseeland und haben, wie es halt hier auch so üblich ist, uns einfach mal auf einen Kaffee dann zusammengesetzt, wenn man gerade so das Gefühl hat, ja, das passt gerade, weil wir eben auch beide fremd sind im Ort. Und ja, haben uns unterhalten. Mein Vater kannte sie anscheinend auch schon ein bisschen, hatte vor ein paar Jahren von deren Kochschule gehört, und sie erzählt uns dann, dass sie jetzt eben geplant haben, ihr Haus zu verkaufen und zurückzukehren nach Neuseeland, weil sie jetzt doch schon älter sind. Die Corona-Pandemie hat auch einiges bewirkt. Sie haben nämlich da auch seit vielen Jahren eine Kochschule geführt und ein kleines Gästehaus und haben uns dann kurzerhand eingeladen zu sich, um einfach mal auf einen Kaffee bei sich zu Hause vorbeizukommen und es uns mal anzuschauen. Wir waren ja gar nicht aktiv tatsächlich auf Haussuche oder Immobiliensuche, waren aber trotzdem an einem Punkt während unserer Reise, an dem wir wussten, so möchten wir eigentlich nicht weitermachen. Wir haben uns schon gesehnt nach einem Zuhause, aber gleichzeitig waren wir uns auch nicht sicher, ob es doch wieder Deutschland sein sollte. Also wir waren schon noch in diesem Abenteuermodus und wollten was Neues. Italien war aber auch schon immer in unserem Hinterkopf. Genau, und dann sind wir kurzerhand da auch ein paar Tage später dann zu denen gekommen und haben uns echt total nett unterhalten, das Haus besichtigt, und als wir dann aus dem Haus raus sind, haben wir uns beide angeschaut und gelacht und gesagt, nee, das kann echt nicht wahr sein, das ist einfach unser Haus. Wir haben einfach, ja, uns wirklich Hals über Kopf verliebt.
Also dein Mann auch, weil ihm, du hast vorhin gesagt, der kommt ursprünglich aus der Dominikanischen Republik, der war nicht völlig von quasi von dir, von den Abruzzen so beeinflusst, dass er das Gefühl hat, okay, ich muss da jetzt zustimmen.
Nee, ganz und gar nicht. Tatsächlich ist Carlos auch wirklich mittlerweile noch viel mehr irgendwie hier verankert und verliebt in die Region als ich. Also ich bin ja eh schon, wie gesagt, ist mein zweites Zuhause. Aber Carlos hat hier auch echt ein Zuhause gefunden. Und damals auch schon, wir waren ja schon mal einige Monate dort, 2022, dann eben 2023 wieder 2 Monate und haben davor die Jahre auch immer wieder Urlaub hier gemacht. Und auch er hat einfach so einen Gefallen daran gefunden, dass diese Region noch so ursprünglich ist, und die Kombination aus Bergen und Meer ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und auch die Kultur, die Menschen sind sehr, sehr freundlich. Da gehen wir, glaube ich, nachher auch noch mal genauer drauf ein.
Genau. Das Haus ist 450 Jahre alt. Ich habe gelesen, dass ihr erst gedacht habt, ihr könnt euch das Haus gar nicht leisten. Aber als dann die Neuseeländer gesagt haben, was das kostet, habt ihr das unverhandelt direkt gekauft, ja?
Ja, ganz genau. Und das ist im Nachhinein tatsächlich dann doch auch ein kleiner Fehler gewesen, weil wir doch nicht ganz genau hingeschaut haben. Und im Nachhinein wäre es schon angemessen gewesen, noch mal ein bisschen zu verhandeln, einfach weil vieles renovierungsbedürftig ist. Und da haben wir einfach, dadurch, dass wir einfach so emotional waren, nicht ganz so genau hingeschaut. Wir hatten tatsächlich aber auch einen professionellen Bausachverständigen an unserer Seite, der mit uns durchs Haus gegangen ist. Aber wir können es uns tatsächlich bis heute nicht wirklich erklären. Er hat da auch keine Mängel festgestellt. Also da haben wir leider auch ein bisschen Pech gehabt.
Kurze Pause hier im Podcast. Es geht gleich weiter im Gespräch. Vorher noch ein wichtiger Tipp für alle, die im Urlaub vielleicht mit dem Mietwagen unterwegs sind oder eine Busfahrt machen und sich so durch die Gegend bewegen. Denn es passiert oft, dass du plötzlich in einem anderen Handynetz landest. Gerade wenn du an Grenzen unterwegs bist, zum Beispiel zwischen Deutschland und der Schweiz, da passiert es sehr oft, oder eben auch zum Beispiel Griechenland, Türkei, dass sich dein Handy automatisch in ein Nicht-EU-Netz einwählt, ohne dass du es merkst. Du nutzt ganz normal Google Maps, verschickst ein paar Fotos, hörst vielleicht meinen Podcast und im Hintergrund läuft schon ein Tarif, der richtig teuer werden kann. Und auch deshalb nutzen viele inzwischen eine eSIM mit einem festen Datenpaket, zum Beispiel von unserem heutigen Werbepartner Saily. Saily hat günstige Datenpakete für über 200 Destinationen weltweit. Du buchst einfach dein Paket vorher in der Saily-App, installierst dann die eSIM und bist im Urlaubsort direkt im passenden Netz unterwegs. Und noch mehr Geld sparst du übrigens mit dem Code einfach aussteigen. Damit bekommst du 15% Rabatt auf deine Buchung bei Saily. Alle Infos und den Link zur Saily-App gibt's auch in den Shownotes hier in der Podcast-App. Und jetzt geht's weiter im Gespräch. Vielleicht nochmal zu dem Punkt, weil das geht vielen so. Uns ging das auch so. Ich glaube, es ist ja so der Moment, du läufst durch dieses Haus, du siehst, was da drin ist, wie anders das natürlich ist. Wahrscheinlich war es auch ein schöner Tag, die Sonne schien, es war warm und so, man geht durch alle Räume und denkt einfach nur so, wow. Und dann eben wird einem der Preis genannt, dann ist wahrscheinlich, das kannst du, weiß nicht, ob du den Preis nennen willst, aber wahrscheinlich dann halt auch so deutlich weniger, als man eben in Deutschland für ein Haus bezahlen würde, dass man dann einfach so reflexartig sagt, boah, das müssten wir nehmen, bevor es jemand anderes nimmt. Oder wie ist so das Gefühl da gewesen?
Ja, ganz genau. Also das Haus hat ein bisschen mehr als 100.000 Euro gekostet und wir haben ursprünglich mit ungefähr 250.000 gerechnet. Deswegen ist natürlich, wenn dann dieser Preis genannt wird, erstmal so, okay, wow, da müssen wir jetzt zuschlagen. Im Nachhinein hätte es eben auch deutlich weniger sein können, weil eben einfach noch so viel zu tun war. Und ja, wie du es auch schon beschrieben hast, wir waren einfach hin und weg und im Nachhinein würden wir es auch gar nicht anders wollen. Natürlich hätten wir gerne ein bisschen weniger bezahlt, aber wir hätten uns vielleicht auch gar nicht fürs Haus entschieden, wenn wir so viel gewusst hätten damals, was da eigentlich noch an Renovierung auf uns zukommt. Und klar war das sehr, sehr herausfordernd, aber wir hätten es auch nicht anders gewollt, weil dann hätten wir auch sehr, sehr viel verpasst hier.
Das heißt, ihr habt dann das Haus gekauft und seid dann dahin ausgewandert von der Weltreise, ursprünglich aber eben auch aus dem Raum München, dann plötzlich in dem Bergdorf, eben mit 800 Einwohnern, in einem Haus, wo einige Sachen renoviert werden mussten. Wie war so dieser Start in der Anfangszeit?
Also ganz am Anfang sind wir direkt nach dem Kauf tatsächlich erstmal noch auf unsere Asienreise losgezogen, weil die hier schon geplant war. Das heißt, das Haus haben wir erst ein halbes Jahr später tatsächlich erst in Anspruch genommen. Und wir dachten dann ja eben, dass wir relativ schnell die nötigsten Dinge renovieren können und dann auch starten können, auch als Gästehaus. Und haben dann leider feststellen müssen, eben, dass es alles viel, viel länger dauert und mussten tatsächlich auch schon Buchungen dann absagen. Das war sehr, sehr ärgerlich, aber im Nachhinein hätten wir uns einfach mehr Zeit nehmen sollen für diesen Prozess. Und genau, dann sind wir dort angekommen und haben uns erstmal voll in diese Arbeiten gestürzt, hatten auch echt tolle Unterstützung durch Urlaub gegen Hand und auch Handwerker hier vor Ort. Wir haben zwar am Anfang auch da erstmal eine schlechte Erfahrung machen müssen, haben jetzt mittlerweile aber echt tolle Handwerker unseres Vertrauens an unserer Seite. Wir haben alle tatkräftig mitgemacht und im Herbst 2024 dann wirklich final eröffnet, auch für Gäste.
Ja, also ihr dann auch selber auf der Baustelle, was musstet ihr alles machen?
Tatsächlich haben wir anfangs erst gedacht, wir müssen nur die Wände streichen und ist dann aber beim Streichen sind uns die Wände einfach entgegengekommen. Das heißt, wir durften uns dann auch erstmalig mit dem Thema Wände verputzen und einfach dann auch wieder streichen natürlich auseinandersetzen. Also wir haben beide noch nie renoviert, das war alles neu für uns und hatten dann aber eben auch so ein paar Profis an unserer Seite, die einfach sich besser auskannten, auch eben über Urlaub gegen Hand und haben zum Beispiel die komplette Elektrik neu legen müssen. Da hatten wir auch einen Elektriker an unserer Seite, der auch Urlaub gegen Hand bei uns gemacht hat. Wir haben das Bad komplett renovieren lassen. Das waren so die ersten Dinge und mussten natürlich einige Möbel umtauschen. Das Haus ist nämlich möbliert übergeben worden, was wir ursprünglich auch sehr, sehr gut fanden, weil wirklich viele wunderschöne alte, antike Möbel da sind. Aber manches musste natürlich trotzdem ausgetauscht werden. Und wir haben zum Beispiel alle Türen und Fenster neu lackiert, haben auf der Terrasse einiges neu gemacht. Also da war schon viel angestanden, haben aber letztes Jahr auch nochmal einiges gemacht. Also auch nochmal den Garten zum Beispiel und das Schlafzimmer komplett neu mit neuem Boden. Genau.
Ja, ich habe gerade ein Déjà-vu im Kopf, weil ein Teil von unserem Haus ist 150 Jahre alt und Dinge, die du jetzt gerade genannt hast, die sind bei uns genauso passiert. Ne? Du willst da irgendwie ein bisschen Farbe von der Wand abkratzen, dann kommt der halbe Putz runter, weil du einfach merkst, er hat sich irgendwie schon seit Ewigkeiten gelöst und plötzlich wird aus so einem kleinen Job dann eine riesige Baustelle und eigentlich wolltest du ja eben nur die Wände streichen. Wir sprechen übrigens auch im Clubteil noch über so Tipps, die du auch mitgibst, jetzt eben aus den Erfahrungen, wenn man gerade so ein altes Haus kaufen will. Also wer das hören möchte, unbedingt dann auch bis zum Ende dranbleiben. Vielleicht noch, wie kräftezehrend war dieser Start für euch?
Schon tatsächlich sehr. Also dadurch, dass wir natürlich mit einer anderen Erwartung reingegangen sind und auch schon Feuer und Flamme dafür waren, das Haus zu eröffnen, Gäste zu empfangen und selber natürlich auch drin zu wohnen, war das für uns schon ein ziemlicher Rückschlag. Ich bin froh, dass wir da einfach auch wirklich Freunde und Familie an unserer Seite hatten, weil das natürlich auch, muss man ehrlich sagen, auf finanzieller Sicht nochmal ein Rückschlag war und wir da einfach echt schauen mussten, dass wir das alles auch gut gewuppt bekommen. Und ja, auch im Nachhinein denke ich mir, wow, wir haben das echt auch als Paar dann nochmal gut gemeistert, dass wir durch diese für uns emotional schwere Phase auch gut durchgegangen sind und bin echt stolz auf uns, wie wir das alles so, ja, wieder erwarten, einfach gut gemeistert haben und am Ende dann doch mit einem sehr, sehr guten Gefühl auch eröffnet haben und die ersten Feedbacks der Gäste waren auch ganz, ganz toll und das hat uns dann natürlich sehr darin bestätigt, dass das, was wir jetzt alles geleistet haben, einfach einen Sinn hatte.
Super, also wer sich das mal anschauen will, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Vielleicht noch kurz, was ist jetzt heute alles entstanden? Nämlich, ich weiß, ihr habt ein Gästehaus eben mit Zimmern, wo man Urlaub machen kann. Ihr habt ja aber auch eine Kochschule. Was passiert da? Gibst du da Kochunterricht?
Nee, tatsächlich nicht ich selber oder wir selber, sondern wir sind einfach die Organisatoren im Hintergrund. Wir haben eine italienische Dame bei uns, die ihre Kochkünste mit unseren Gästen teilt und sie
ist eine Nonna.
Genau, eine Nonna, die ja ihre Familienrezepte teilt und sie spricht tatsächlich auch Deutsch, weil sie viele Jahre ein Restaurant in Deutschland geführt hat, was für viele Gäste auch sehr, sehr praktisch ist, weil wir komplett uns auf den deutschsprachigen Gästemarkt fokussieren, also Deutschland, Schweiz und Österreich. Und genau, deswegen ist es echt eine ganz, ganz tolle Partnerin, die wir da gefunden haben. Und Donata ja, zeigt eben original abruzzesische Rezepte, aber auch klassische italienische wie Tiramisu zum Beispiel. Genau.
Oh, nenn noch ein paar Gerichte. Was ist so typisch für die Region, so Hauptgerichte?
Macaroni alla Chitarra tatsächlich ist so eine Pastasorte, die man auf einer Pasta-Gitarre macht. Die hat eben Saiten und da kann man sie dann den Pastateig schneiden. Das ist was ganz, ganz Spezielles und sehr, sehr ja, lecker sowieso, aber auch eben eine tolle Zubereitungsform. Und ja, sonst auch ganz viel Lammfleisch wird hier gemacht. Es gibt so ganz spezielle Lammfleischspießchen, auch aus Schaffleisch ursprünglich. Die heißen Arrosticini, sehr, sehr lecker. Also da kann man sich schon gut hier verköstigen.
Sehr gut. Ja, kommen wir nochmal zu dem Bergdorf. Du hast jetzt gerade auch über die Sprache noch gesprochen. Wie ist eigentlich dein Italienisch oder euer Italienisch? Wie habt ihr euch auch verständigt, auch eben jetzt mit Handwerkern oder mit Leuten, mit denen ihr da Kontakt hattet?
Dadurch, dass ich ja eben schon sehr, sehr viele Jahre hier bin und auch Freundschaften schon geknüpft hatte, konnte ich schon vorher fließend Italienisch sprechen. Ich hatte es auch in der Schule. Ja, genau. Ich hatte es auch in der Schule und Abitur dann auch auf Italienisch gemacht. Also ja, ich war da irgendwie voll dann im Italien-Modus, seit wir hier eben unser Ferienhaus hatten. Und genau, deswegen, ich konnte schon fließend. Natürlich, wenn es jetzt um sehr, sehr konkrete Themen gibt, da fehlen mir dann auch die Worte. Das darf sich auch noch verbessern. Aber das hat uns natürlich sehr, sehr geholfen im Austausch mit eben Handwerkern oder der Kommune. Und Carlos ist eben ursprünglich, also Muttersprachler Spanisch und deswegen ist es schon sehr, sehr ähnlich und er konnte von Anfang an vieles verstehen und mittlerweile sich eben auch sehr, sehr gut ausdrücken, möchte dann einfach nur noch in der Grammatik nochmal besser werden. Aber das hat tatsächlich von Anfang an ganz gut funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir sehr, sehr wichtig finden, weil die Menschen hier kaum Englisch sprechen. Und man einfach vor allem über die Sprache natürlich in den Austausch mit den Menschen kommt, auch wenn man manches natürlich über Hand und Fuß irgendwie geht schon. Und die Menschen sind hier auch wirklich sehr, sehr offen dafür, dass man dann irgendwie sich verständigt. Aber es ist einfach sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach Italienisch lernt, klar.
Sind da eigentlich noch viele andere Einwanderer in der Region oder sind es hauptsächlich Italiener, die da leben?
Es gibt tatsächlich viele, die sind aber hauptsächlich englischsprachig, also viele aus den USA oder aus England, auch aus Irland, aber deutschsprachige tatsächlich noch relativ wenige. Es gibt schon eine Community, zum Beispiel auch auf Facebook, Deutsche und Deutschsprachige in den Abruzzen, da sind schon auch viele Leute drin, aber jetzt so in unserem Umkreis, wir haben im Nachbarort zum Beispiel ein Pärchen, da kommt sie aus Berlin und er ist ursprünglich aus dem Dorf, die leben auch seit 6 Jahren mit ihren Kindern dort. Sonst gibt es aber eher weniger deutschsprachige Einwanderer. Und in unserem Ort jetzt speziell gibt es einige, die eine Immobilie gekauft haben, aber dann eben nur in den Sommermonaten zum Beispiel kommen und immer wieder zum Urlaub machen da sind.
Ja, wenn man wie ihr startet, erstmal mit so einem Haus, was man dann umbauen muss, viel zu tun hat, viel Stress, so die Zeit, die Monate, Wochen ziehen so an einem vorbei. Irgendwann ist alles fertig. Ihr seid dann auch noch Eltern geworden, lebt jetzt eben als Familie da. Was würdest du sagen, auch trotz der ganzen Urlaube, die ihr da verbracht habt, wie lange hat es gedauert oder dauert es möglicherweise immer noch, bis ihr euch so angekommen fühlt und einfach sagt, okay, das ist jetzt unser Zuhause?
Wie du selber schon sagst, das ist ein andauernder Prozess, sich zu integrieren. Und wir fühlen uns zwar schon jetzt schon sehr zu Hause hier, aber natürlich möchten wir nach wie vor uns noch viel mehr integrieren, sei es bei zum Beispiel den Veranstaltungen, die hier jedes Jahr sind, uns mehr einbringen. Und ja, da einfach noch mehr, ich möchte jetzt auch gerne mit meinem Kind zum Beispiel in so eine Krabbelgruppe, dass man da einfach auch nochmal in den Kontakt mit anderen Eltern kommt. Weil auch wenn es ein Dorf ist, in dem sehr viel Abwanderung in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, gibt es nach wie vor sehr, sehr viele junge Menschen und viele Kinder. Also da möchten wir uns einfach auch noch mehr einbinden, weil wie du schon gesagt hast, wir waren natürlich die letzten 2 Jahre auch sehr, sehr eingespannt mit unseren Renovierungen und danach natürlich auch viel mit den Gästen. Haben aber dadurch, dass wir auch mit örtlichen Unternehmen auch kooperieren, mit unserem kleinen Gästehaus, dadurch auch allein schon sehr, sehr viele Kontakte, sehr, sehr wertvolle Kontakte geknüpft. Und das finden wir eben auch ganz, ganz wichtig, dass man da einfach mit den örtlichen Unternehmen in Austausch kommt und da auch tatsächlich die unterstützt und dort auch einkauft selber. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Ja, ich meinte jetzt auch eher so privat. Also mal abgesehen eben von dem, was mit dem eigenen Beruf oder eben mit dem Gästehaus zusammenhängt oder mit der Kochschule, eben wie ihr da Kontakte geknüpft habt. Eben du hast auch gesagt, es gibt zwar noch jüngere Familien auch, die da leben, weil ich frage auch deshalb, man hat manchmal so das Gefühl, eben wenn man auch in so ein Bergdorf kommt, ne, gerade im Sommer ist dann voll, da sind da vielleicht auch Touristen und dann irgendwann stellt man irgendwann fest, ah, da sind ja eigentlich nur noch ein paar wenige, die da bleiben und wahrscheinlich auch eher älter und so. Also findet man da Anschluss und Kontakte?
Ja, tatsächlich am meisten haben wir über Hobbys Kontakte gefunden. Wir sind zum Beispiel immer wieder im Fitnessstudio. Dort knüpft man hier sehr viele Kontakte, weil das Fitnessstudio hier eigentlich auch so ein bisschen sozialer Treffpunkt ist. Und wir tanzen beide Salsa und Bachata und da ist die Szene hier tatsächlich auch recht groß. Und es gibt sehr, sehr viele Tanzkurse und dann auch Tanzabende. Das hat jetzt natürlich, seit wir ein Kind gekriegt haben, ein bisschen nachgelassen. Wir hoffen natürlich, dass es dann auch wieder, wenn ein bisschen älter ist, auch wieder kommt. Und da haben wir sehr, sehr viele Kontakte geknüpft und dann einfach auch auf diesen ganzen Veranstaltungen, die hier jedes Jahr im Sommer auch sind. Die fangen eigentlich alle so ab März, April an und ja, da knüpft man einfach viele Kontakte, weil die Italiener einfach auch sehr, sehr offen sind und dann auch interessiert sind, wer bist du, woher kommst du, warum bist du hier und aber vor allem über Hobbys, würde ich sagen.
Wo merkst du, dass die deutsche Mentalität mit der italienischen kollidiert? Also vielleicht gibt es eine Story vom Bau oder vielleicht eben so aus dem Alltag, wo du einfach merkst, boah, das ist hier dann schon einfach anders mit den Leuten als in Deutschland.
Ja, also auf dem Bau war es für uns sehr, sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, dass die Handwerker einfach gekommen und gegangen sind, wie es ihnen so gepasst hat. Es war halt wenig Abstimmung, wenig irgendwie Pünktlichkeit möglich, weil ja, das hier einfach auch so die gelebte Mentalität ist. Aber mittlerweile finden wir das sogar ganz charmant, weil dann bringen sie vielleicht noch was vom Frühstück mit, weil sie sich da halt irgendwie verplappert haben und haben dann irgendwie Cornetti dabei oder noch gerade geerntetes Obst, weil sie schnell noch mal was ernten wollten, weil dann später der Regen kommt. Also es hat dadurch einfach auch ein aktiveres Miteinander irgendwie, dadurch, dass nicht alles irgendwie starr nach Vorschrift sozusagen laufen muss. Aber das war für uns natürlich am Anfang schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ansonsten auch schon auch dieses, ich will jetzt nicht sagen deutsche Vita, weil das ist auch immer so ein verkehrtes Bild, finde ich, vom Leben in Italien, dass immer nur deutsche Vita oder das deutsche Farniente gelebt wird. Aber trotzdem finde ich schon, dass man merkt, dass den Italienern einfach wichtig ist, den Alltag trotz dessen, auch wenn viel gearbeitet werden muss, auch noch zu genießen. Und dass kleine Momente jetzt zum Beispiel, wenn man kurz mal einkaufen geht und man jemanden trifft, dass man sich auch mal kurz einfach unterhält, auch wenn man es vielleicht eigentlich eilig hat, was wir in Deutschland so eben nicht erlebt haben. Da ist eher immer Scheuklappen, einfach durch mit der U-Bahn irgendwie zum nächsten Ort und man unterhält sich überhaupt nicht mit seinem Nebenmann. Und das genießen wir hier schon sehr, dass man viel im Austausch ist. Wenn man aus dem Haus geht, kommt man immer mit irgendjemandem in Austausch. Und das, ja, finden wir sehr, sehr schön und charmant.
Ja, ist es eigentlich in Italien auch so, dass man mit der deutschen Direktheit da so ein bisschen kollidiert oder ist das da anders? Weil es, also zum Beispiel auch hier in Irland ist so, ne, du sagst nicht, was du denkst. Du bist immer quasi, ne, natürlich überfreundlich und weißt du, du würdest niemals so ungefragt deine Meinung äußern. Wie ist das in Italien?
Ja, das ist hier schon sehr ähnlich. Es gibt ein italienisches Sprichwort, das heißt fare bella figura, das heißt immer nach außen einen guten Eindruck machen, ist hier die Devise. Das heißt nicht nur optisch, klar, die Italiener sind auch wirklich sehr, sehr gut immer gekleidet und es ist sehr wichtig irgendwie, wie man nach außen auftritt, aber das hat eben auch, wie du schon gesagt hast, mit dem zu tun, was ich äußere. Also es wird einfach sich wenig beschwert, eigene Probleme oder so behält man eher für sich. Man möchte einfach nach außen eher den Eindruck vermitteln, dass alles gut läuft und das kann natürlich auch in gewisser Weise den Eindruck machen, dass die Unterhaltungen ein bisschen oberflächlicher sind. Auf der anderen Seite, der Hauptansatz ist im Endeffekt, dem Gegenüber mit Respekt zu begegnen, dass man dem auch nicht irgendwie beschweren möchte über irgendwas. Ja, jammern, genau, das ist das richtige Wort. Das hat ja auch wieder was Charmantes. Also es ist einfach eine andere Art im Miteinander. Und ich finde, beides hat was. Die Direktheit, die deutsche Direktheit ist sehr, sehr angenehm für uns jetzt, weil wir es natürlich auch kennen, weil man einfach weiß, woran man ist. Aber das andere ist natürlich auch schön, weil man einfach ein harmonisches Miteinander hat, sag ich mal.
Was fehlt deinem Mann und dir möglicherweise?
Also mir persönlich fehlt tatsächlich die kulinarische Vielfalt, weil das Essen, ja.
Ey, wenn ich das sage hier, wo es nur Burger und Fleisch und Kartoffeln gibt, okay, und Fish and Chips noch, aber weil die in Italien, ich wäre schon längst in Italien, aber mein Italienisch ist nicht so gut und ich bürokratisch glaube ich auch ein bisschen schwierig, aber du sagst das jetzt, ja?
Ja, das Essen ist hier wirklich, also erste Klasse. Wir lieben das italienische Essen. Aber ich bin einfach so aufgewachsen. Ich habe immer mit meiner Mama zum Beispiel auch viel Arabisch, Indisch, Thailändisch gegessen und so weiter. Das ist also, ich bin sehr kulinarisch, sehr vielfältig unterwegs. Carlos tatsächlich nicht so sehr, dem fehlt das nicht so wie mir. Aber hier gibt es einfach auch keine anderen Restaurants mit einer anderen Küche. Da müsste man jetzt schon nach Rom fahren.
Gibt's kein Thailänder.
Genau, und deswegen merkt man dann einfach schon so, wenn man einige Monate immer nur italienisch isst, dass es einem dann einfach fehlt. Und deswegen haben wir natürlich auch mittlerweile dafür gesorgt, dass wir uns dann auch mal in Deutschland zum Beispiel im asiatischen Laden mit bisschen Currypaste oder so eindecken, dass wir dann hier auch thailändisch oder so kochen können. Aber genau, also das ist das eine, dass ich einfach gerne auch mal wieder ein bisschen vielseitiger essen würde. Und die kulturelle Vielfalt im Sinne von, dass man natürlich hier schon auch Konzerte, Kino und Co. hat, aber eben alles in einer bestimmten Sparte, nämlich der italienischen, zu Recht. Aber in München bin ich einfach auch viel auf Konzerte gegangen mit Weltmusik, also sei es Latino-Musik oder auch afrikanische Musik. Ich habe auch viel afrikanisch getanzt früher und das ist hier natürlich weniger möglich. Man hat einfach weniger Möglichkeiten. Das wäre aber in einem Dorf in Deutschland nicht anders. Also da bin ich halt einfach geprägt aus meinem Großstadtleben.
Ich stelle mir gerade vor, da hat schon wieder ein paar Grad. Eros Ramazzotti kommt wieder und Gianna Nannini schon wieder. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, das ist diese Vielfalt eben, das unterschätzen, glaube ich, auch viele. Und ich höre das auch aus anderen Ländern. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch auch mit einem Auswanderer in Neuseeland, der das halt auch gesagt hat. Der hat aber auch noch mehr darüber gesprochen, dass es eben zum Beispiel kein Ballett gibt oder keine Oper oder solche Sachen. Das ist halt schon Kino und Konzerte, aber das ist halt so andere kulturelle Veranstaltung halt gar nicht gibt, ne? Das natürlich dann, und jetzt in Italien dann eben halt so sehr dann halt italienisch ist, ne?
Was natürlich aber auch schön ist, also wir genießen das genauso, aber es ist dann einfach toll, immer wieder mal einfach in der Heimat zu sein und das dann nochmal in vollen Zügen zu genießen. Also diese Kombi finden wir eigentlich perfekt, dass wir hier einfach leben und zu Besuch dann die anderen Dinge nochmal ausnutzen können, die es hier nicht gibt.
Kommen wir noch zu einem Punkt, den natürlich viele interessiert, und wir haben ja am Anfang über das Haus gesprochen, wo du ja auch meintest, ja, das war eben so ein Schnäppchen erstmal, wenn man das so hört. Ich glaube, es ist auch so bei den Lebenshaltungskosten oft so der Eindruck, so generell, ja, da, wenn man da auf dem Land wohnt, eben dann noch außerhalb von Rom und so, das wird ja wahrscheinlich super günstig sein. Wie ist das denn wirklich, wenn du das mal so vergleichst, eben wenn man so einkaufen geht, wenn man im Restaurant essen geht, was man für so ein Auto bezahlt oder so? Also weißt du, ist das so günstig, wie es immer heißt, oder doch nicht?
Also im Supermarkt ist es tatsächlich so, dass es teilweise fast schon teurer ist als in Deutschland. Gibt vor allem natürlich so speziellere Lebensmittel. Wir kaufen natürlich auch viel auf dem Markt ein. Da kriegt man echt viel, viel günstigeres Gemüse und Obst. Aber ansonsten, ja, darf man sich da nicht täuschen lassen. Das ist schon auch hochpreisig hier. Und Restaurants würde ich auch fast ähnlich wie in Deutschland jetzt anberaumen. Es gibt schon noch mal ein paar günstigere Restaurants, aber in der Regel kostet so ein Gericht da auch 12 bis 15 Euro. Also das hat sich in den letzten Jahren aber vor allem verändert. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, da sind wir in unser Lieblingsrestaurant hier gegangen und haben 6 Euro für das Pasta-Gericht bezahlt, was heute halt 13 Euro kostet. Aber das ist ja in Deutschland genauso, dass alles teurer geworden ist. Und auch die die Nebenkosten im Haus, die sind nicht zu unterschätzen. Wir heizen ja mit Gas, und da ist es vor allem, wenn man hier im Winter ist und wirklich voll aufheizen muss, schon echt, also da haben wir teilweise 300 Euro im Monat allein an Heizkosten.
Ja. Wegen dem Haus einfach, ne? Weil 450 Jahre alt heißt halt einfach Steinwände, ne? Die wahrscheinlich halt unverputzt sind auch.
Ja, genau, also wir haben keine Isolierung von außen und deswegen, ja, teilweise haben wir auch noch ein paar Schlitze an den Türen und Fenstern, also da hat man einfach, genau.
Genau. Okay, aber das heißt also, der Eindruck, dass es da alles deutlich günstiger ist, der ist dann falsch, oder wo würdest du sagen, ist das Leben günstiger, in welchen Bereichen?
Grundsätzlich ist das Leben hier für uns schon günstiger als im Vergleich zu München. Wir haben natürlich einfach nicht mehr diese hohe Miete. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wir haben in München teilweise fast 2000 Euro Miete bezahlt. Und das fällt natürlich weg. Und man hat natürlich einfach auch nicht mehr diese Vielfalt an Möglichkeiten, um Geld auszugeben, muss man ganz klar sagen. Das, was uns natürlich auf der einen Seite fehlt, solche kulturellen Angebote kosten natürlich auch. Und sei es auch Shoppingangebot. Also wir merken richtig, seit wir hier leben, geben wir einfach grundsätzlich weniger Geld aus für Dinge. Wir sind viel, viel minimalistischer geworden, und man ist auch einfach viel mehr dann auch in der Natur unterwegs, was ja kostenfrei ist. Während man in Deutschland vielleicht dann eher ins Kino gegangen wäre oder eben Konzertkarten gekauft hätte. Also da muss ich sagen, in Summe macht das dann schon was aus. Und ansonsten würde ich aber sagen, ist es wirklich nicht viel, viel weniger, wenn man mal von der Miete und solchen Aktivitäten absieht.
Ja, das mit dem Konsum kann ich absolut unterschreiben, ist hier genau dasselbe, weil das Ding eben ist, du wirst ja nicht zugeballert quasi mit Plakaten und Schaufenstern und guck mal, das kannst du noch kaufen und hier kannst du noch was kaufen, sondern du hast halt einfach ein geringeres Angebot. Und dadurch eben sparst du am Ende auch Geld.
Absolut.
Ich habe auch nicht mehr so viele Schuhe wie früher, aber brauche ich auch nicht.
Ja, genau. Ich merke das auch immer, wenn ich zu Besuch in München bin. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss irgendwie kaufen, genau. Aber ja, es tut auch einfach gut, weniger zu haben. Und ja, das ist schon gut so.
Merkst du eigentlich generell einen Zuzug auch in diese Region, also jetzt abgesehen jetzt vielleicht von Deutschen, sondern auch so von anderen, du hast vorhin, glaube ich, von Engländern noch gesprochen oder Amerikanern, die in diese Region ziehen oder generell in die Abruzzen, merkst du was, dass da eben was passiert auch?
Absolut. Und ich glaube, das hängt viel auch damit zusammen, dass es ja jetzt auch seit einigen Jahren diese Kampagne der 1-Euro-Häuser gibt. Mittlerweile aber auch gar nicht mehr so stark, weil viele da auch gemerkt haben, oh, am Ende hat mich das dann doch sehr, sehr viel gekostet, weil natürlich immer sehr, sehr hohe Renovierungskosten auch anfallen. Aber durch diese Kampagne ist schon viel passiert und viele sind einfach dadurch auch auf die Region aufmerksam geworden. Und wir merken es auch einfach im touristischen Bereich, weil die Region sehr, sehr viel dafür tut, das auszubauen. Es gibt jetzt zum Beispiel eine 150 Kilometer lange Fahrradstrecke entlang der Küste, die ganz, ganz toll ausgebaut ist und immer mehr beschilderte Wanderwege und einfach auch touristische Aktionen, die einfach auch Touristen anziehen sollen. Also da ist schon viel Bewegung da, aber natürlich sind wir noch ganz, 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 ganz weit davon entfernt, so wie die Toskana zum Beispiel zu werden, weil es einfach auch doch nochmal eine abgelegenere Region ist als jetzt manche andere Regionen im Norden. Und ja, der Region tut es natürlich auch gut, wenn da einfach wieder mehr Einwanderung stattfindet, weil ja in den letzten Jahrzehnten viel Abwanderung stattgefunden hat, auch von den Italienern selber eben, weil es einfach auch wenig Jobmöglichkeiten gab. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, darüber sprechen wir auch noch im Bonusteil, eben was du halt da auch siehst und wie man sich da ein stabiles Einkommen aufbauen kann, weil eben auf der anderen Seite, hast du ja auch ganz am Anfang gesagt, hat man ja eine gute Anbindung auch über Rom und kann da eben auch gut dann auch eben wegfliegen oder verreisen, wie auch immer. Also von daher finde ich das schon eine spannende Region. Was empfiehlst du generell Auswanderern, die nach Italien gehen wollen, weil wahrscheinlich kriegst du auch bei dir bei Instagram doch ab und zu mal eine E-Mail, wo jemand sagt, ey, ich würde da auch gern hin auswandern. Was gibst du Leuten für Tipps mit?
Also tatsächlich ist es ganz oft so, dass wir Nachrichten bekommen von Menschen, die gerne nach Italien auswandern möchten, aber noch gar nicht so richtig wissen, wo. Und da müssen wir schon sagen, ist es einfach sehr empfehlenswert, wenn man die Möglichkeit hat, sich schon mal über mehrere Monate irgendwo einzumieten und mal einfach dieses alltägliche Leben hier zu spüren, weil es einfach doch nochmal was ganz anderes ist, als Urlaub zu machen. Und Italien ist groß. Also die Abruzzen zum Beispiel haben eine ganz, ganz andere Mentalität und Kultur als jetzt zum Beispiel die Toskana oder die Lombardei und auch noch südlicher zum Beispiel in Sizilien. Also dass man da schon auch einfach mal auch über mehrere Urlaube sich einfach mal mehrere Regionen anschaut und auch mal reinfühlt, was ist mir eigentlich wichtig, weil das ist unterscheidet sich schon sehr stark. Und wir haben es ja eben auch so gemacht, mal mehrere Monate einfach schon mal da zu sein. Und natürlich ist es nicht für jeden möglich, sei es jetzt beruflich gesehen, aber man gibt mal, also es gibt auch zum Beispiel so Modelle, dass man erstmal ein Haus mietet und sich erst dann nach einem Jahr dazu entscheidet, es dann zu kaufen. Das sind eben auch tolle Modelle, die man da zum Beispiel mit der Immobiliensuche, sei es jetzt auf Idealista oder so, auch mal auswählen kann und schauen kann, was gibt's da eigentlich für Angebote, um sich nicht von Anfang an einfach direkt festzulegen und ohne zu wissen, werde ich mich hier eigentlich wirklich wohlfühlen.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Ich vergleiche das auch immer mit dem, ne, du machst in München Urlaub und dann bist du irgendwie danach in Berlin und stellst dann fest, oh, das ist ja gar nicht dasselbe. Also die Leute sind anders, die Stadt ist anders, das Leben ist einfach anders. Und so gibt es halt auch nicht ein Italien, sondern es gibt halt einfach mehrere Italien und jede Region ist anders. Und gerade, was du wahrscheinlich auch meintest, so mit Auswandern auf Probe, ist da eine super Möglichkeit, um das erstmal zu testen, weil vielleicht eben gefällt es mir im Norden gar nicht, weil mir die Leute nicht passen, das Wetter nicht gut ist, aber dafür fühle ich mich im Süden besser.
Absolut, genau, ganz richtig, ja.
Also deswegen, das auch eine unbedingte Empfehlung, sich nicht nur auf eine Region mal zu fokussieren, wenn man die anderen noch gar nicht so richtig kennt. Wenn wir zum Ende hin, bevor wir gleich rüberwechseln in den Einfach-Aussteigen-Club, noch die Frage so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wie sieht euer Leben in 2 bis 3 Jahren aus? Was habt ihr noch für Pläne? Wollt ihr euch noch vergrößern? Vielleicht doch in eine andere Region? Oder was sind so eure Gedanken?
Ja, also wir wollen erstmal auf jeden Fall hier bleiben und wir haben schon den Wunsch, uns langfristig zu vergrößern und vielleicht auch nochmal eine weitere Immobilie zu kaufen, um einfach mehr Gästezimmer zur Verfügung zu haben für uns, für unsere Kochreisen auch, aber natürlich auch für einfach Übernachtungen und möchten auch in Zukunft noch vielfältigere Kochkurse anbieten. Aktuell ist es ja sehr fokussiert auf eben die authentische italienische und abruzzesische Küche, aber wir haben da auch schon viele Ideen, auch Fusionsküche zum Beispiel, da einfach nochmal in die Tiefe zu gehen. Zum Beispiel hatten wir mal die Idee, dadurch, dass ja der Safran in mehreren Küchen sehr, sehr präsent ist und eben auch hier in den Abruzzen, weil der hier in den Abruzzen auch angebaut wird, dass man zum Beispiel mal einen persisch-italienischen Kochkurs macht und da einfach mal so die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede erarbeitet. Das finden wir ganz spannend. Und ja, da einfach zu nutzen, dass wir so einen tollen Raum haben, um kulinarische Experimente zu machen und dann einfach auch die Region unseren Besuchern näher zu bringen und mit verschiedenen Ausflügen und da einfach das Ganze noch ein bisschen auszubauen. Das wäre unser Wunsch und ja, uns generell natürlich noch mehr hier integrieren und einfach zu Hause fühlen.
Stimmt, du könntest eigentlich in der Kochschule einen thailändischen Koch engagieren und dann macht der thailändische Kochkurse und du hättest dann mal anderes Essen zu Hause.
Ja, das Persische ist jetzt tatsächlich gekommen, weil meine Mutter Perserin ist, deswegen auch dieser Bezug. Und ja, aber klar, es gibt viele Möglichkeiten.
Siehste, das wäre doch auch so hier Kochen gegen Hand oder wie nennt sich das? Also weißt du, dass du quasi, der Koch kriegt dann auch Urlaub und wohnt da und so weiter und kocht dann da einfach. Gibt's sowas?
Habe ich zwar in der Form noch nicht gehört, aber Urlaub gegen Hand ist ja dieses Konzept, was viele Möglichkeiten bietet, um Unterstützung zu kriegen und gleichzeitig eben auch einen Urlaub anzubieten. Also warum nicht?
Das hört sich toll an. Liebe Zita, erstmal herzlichen Dank bis hierhin. Wir wechseln jetzt in den Club für eine Bonuszeit zu dieser Folge. Da sprechen wir noch über deine Tipps, wenn man in Italien ein günstiges Haus kaufen will. Also welchen Fehler sollte man nicht machen? Worauf sollte man unbedingt achten, gerade bei älteren Häusern? Also was hat euch eine Menge Geld gekostet? Wir sprechen dann auch noch über das Thema, sich ein stabiles Einkommen aufzubauen in eben einer dünn besiedelten Region. Mich interessiert natürlich eben, gibt es da überhaupt Jobs? Und wenn nicht, wo sieht sie eine Möglichkeit, wie man sich da eben Einkommen aufbaut? Und wir sprechen auch ein bisschen generell über das Thema Infrastruktur. Haben wir schon so ein bisschen touchiert. Auch eben, gibt es da Kitas, gibt es da Schulen und so weiter. Wer das nicht verpassen will, dann jetzt Mitglied werden im Club von Einfach Aussteigen. Link gibt es in den Shownotes, hier in der Podcast-App oder über meine Webseite der auswanderpodcast.com. Zita, erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
Vielen, vielen Dank dir. Hat mich sehr gefreut.
Das war die Geschichte von Zita Awak, die ihre Festanstellung in Deutschland an den Nagel gehängt hat, sich online selbstständig machte und inzwischen mit ihrem Mann in Mittelitalien lebt. Wenn du noch mehr zu Zita wissen willst, mal sehen möchtest, wie das Haus eigentlich aussieht, das sie umgebaut haben, dann komm auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Wir verlinken dort natürlich auch zu Zita und du siehst die Bilder zu der Folge. Jetzt freue ich mich sehr, wenn du dir noch kurz ein paar Sekunden Zeit nimmst und meinem Podcast eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt. Am liebsten natürlich 5 Sterne. Damit hilfst du mir sehr. Das dauert, wie gesagt, nur ein paar Sekunden. Aber mein Podcast profitiert davon, ist dann präsenter und wird mehr Menschen angezeigt. Vielen herzlichen Dank für deine Bewertung. Ich bin zurück mit einer neuen Folge am kommenden Mittwoch. Bis dahin, alles Gute, ciao.